Ich möchte euch einen Psalm lesen. Und in diesem Psalm geht es um Feinde. Und da will ich euch, das soll sich mal jeder so die Frage stellen. Also jetzt, ich will jetzt keine laute Antwort oder keine Handzeichen, sondern es darf jeder für sich beantworten. Was sind deine Feinde? Was haben wir für Feinde? Also wie kann man den Psalm auf heute beziehen? Mir sind da so ein paar Sachen eingefallen. Also wir haben am Mittwoch zum Beispiel auch über die verfolgten Christen gebeten. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und wir sind weltweit mit den verfolgten Christen so mit verbunden. Und so haben wir auch diesen Feind mit. Das ist ein Feind, eine Variante, ein Aspekt. Aber vielleicht ist ein Nachbar dein Feind. Das wäre nicht zu wünschen. Oder ein Arbeitskollege ist dein Feind. Jemand, der dir Böses will, ist dein Feind. Jemand, der dir widersteht, ist dein Feind. Angst kann dein Feind sein. Krankheit kann dein Feind sein. Und es gibt auch den einen Feind, der immer unser Feind ist. Nicht wirklich der Feind Gottes, er ist unser Feind, der Teufel. Diesen Gedanken nur mal von weg, und das kann jeder für sich persönlich jetzt vorstellen. Und ich lese uns so diesen Psalm und versuchen wir ihn mal auf uns zu beziehen. Jeder auf sich, auf seine persönliche Situation. Es ist der Psalm 27, das von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einem Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voll Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich. Suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der Gewalttat schnaubt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Lande der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Es ist ja eine Wiederholung. Nochmal, ne? Dieses Harre auf den Herrn. Und das ist, wer die Losung liest, hat den Vers schon gelesen. Am Freitag war in der Losung, war das der Losungsvers. Und dieses Wort ist eigentlich uns fremd. Also den Gläubigen ist es nicht fremd, harren. Ne? Die haben das immer mal in der Bibel gelesen. Aber in unserer Welt rundherum gebraucht man dieses Wort nicht. Das ist Harren. Was ist denn schon Harren? Man würde es in Kindern vielleicht erklären, das ist wie warten. Ne? Das ist erstmal am ähnlichsten, dieses Wort. Aber da steckt noch so viel mehr drin. Also warten, da sehen wir ja ganz viele Karikaturen manchmal. Ne? Der eine, da kann man lang warten. Ne? Da wartet und wartet und wartet, hat schon so einen Bart. Ne? Da hast du irgendwo was gemalt und da hat auf seine Frau gewartet oder keine Ahnung. Es wird irgendwas karikiert. Oder es sitzt dort ein Grippe, ne? Da hat es gewartet, bis er schwarz geworden ist oder keine Ahnung. Aber harren ist nicht nur warten. Harren ist auch hoffen. Und nicht nur hoffen im Sinne von, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung laut Bibel stirbt nicht. Ne? Also die Hoffnung auf den Herrn stirbt nicht. Ne? Da steht, Paulus sagt, bleiben, Glaube, liebe Hoffnung. Es bleibt. Ne? Aber Hoffnung auf was? Und wenn wir auf den Herrn harren, dann dürfen wir uns sicher sein, dass es nicht umsonst ist. Warten, wir haben uns heute früh im Auto kurz drüber unterhalten, warten kann man manchmal schwer, ne? Das fällt einem manchmal schwer zu warten. Vor allen Dingen, weil man nicht weiß, wie lange es noch dauert. Ne? Wenn man weiß, wie lange es dauert, das ist die und die Zeit, und man guckt, ach was, Beispiel, wie lange, wann fahren wir in Urlaub, dann zählt man die Tage, zählt man die Wochen, zählt man die Stunden. Das ist einfach zu warten, weil da ist Vorfreude da, da weiß man, an dem und dem Termin, ne, da wartet man gern, weil man weiß, erst dann steht die Sonne hoch, erst dann ist es dort warm und wo ich hinfahre und. Aber zu warten auf was Ungewisses, zu warten, wer weiß, ob es passiert, das wollen wir nicht. Aber dieses Harren auf den Herrn, er hat uns Verheißungen, das ist auch wieder so ein Wort, Versprechungen, hat uns versprochen, dass er wiederkommt. Er hat versprochen zu helfen und wir wissen, dass er es gut machen wird. Mit diesen Vorzeichen wissen wir zwar auch nicht, wie lange es dauert, aber wir dürfen hoffen und wissen, dass es passieren wird. Und das ist für jeden in seiner Situation, dass der Herr Hilfe geben wird, dass es Besserung geben wird, spätestens wenn er wiedergekommen ist. In diesem Sinne wollen wir jetzt auch zum Abendmahl gehen, weil wir dürfen wissen, dass unsere Schuld bezahlt ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Und wenn wir mal dran denken, wie viele Menschen auf den Erlöser gewartet haben, dass er überhaupt kommt. Die Juden warten heute noch, die nicht-messianischen Juden, die orthodoxen Juden warten heute noch auf den Messias. Und er ist gekommen und das dürfen wir feiern. Und er kommt wieder. Wir wissen nicht wann, aber wir dürfen darauf harren. Wir dürfen darauf hoffen, wir dürfen daran glauben, wir dürfen uns sicher sein. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen und dann gehen wir uns Abendmahl gemeinsam. Jesus Abendmahl gefeiert hat, dann hat er das mit seinen Jüngern gefeiert, mit seinen Zwölfen. Und sie waren sehr unterschiedlich. Da war Zöllner dabei, da waren Fischer dabei. Von den anderen wird nicht viel gesagt. Man wird bloß gesagt, Judas, der hat die Kasse gehabt. Ob da irgendwie Kassenverwalter war oder was, weiß ich nicht. Nur in dieser Jüngerschaft hatte er die Kasse gehabt eben. Du bist nicht der Judas. Bloß weil du die Kasse inne hast. Aber das sind diese Unterschiede, so unterschiedlich sie waren. Und aus unterschiedlichen Sachen sie hergekommen sind, so sind auch wir unterschiedlich. Und wir haben aber alle gemeinsam denselben Herrn und kommen zu demselben Herrn und haben Gemeinschaft. Auch wenn wir vielleicht hier und da mit dem einen oder anderen Detail ganz vielleicht eine andere Sicht drauf haben. So ist doch Jesus der uns eint. So ist es auch mit anderen Kirchen, mit anderen Denominationen. Ein schweres Wort, ich muss das immer langsam sprechen. In Jesus sind wir eins. In Jesus kommen wir zusammen. Weil Jesus unser Herr ist, weil Jesus uns erlöst hat. Er hat alle Schuld, alle Sünde getilgt. Sie ist getilgt. Es ist bereits geschehen. Und er hat uns zu Heiligen gemacht. Und so dürfen wir zu ihm kommen, reingewaschen durch sein Blut. Und daran dürfen wir jetzt denken und das dürfen wir feiern und da dürfen wir uns drüber freuen, nicht über sein Leid dürfen wir uns nicht freuen, aber wir dürfen uns freuen, dass er uns hat frei gemacht durch sein Leiden, durch das Schwere, was er durchgemacht hat. Ich will uns noch ein paar wenige Verse lesen aus dem ersten Petrusbrief, und zwar aus dem zweiten Kapitel ab Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch kein Trug in seinem Mund geforden worden. Ich lese das nochmal. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Stellvertretend für uns, daran dürfen wir denken, wenn wir jetzt Brot brechen, dass er sein Leib für uns hat hingegeben.